In our first session in this study, we looked briefly at the structure of the Epistle to the Romans.
In unserer ersten Lehreinheit untersuchten wir den Aufbau des Römerbriefs. Ich schlug eine Unterteilung in vier Blöcke vor. Kapitel 1 bis 8, die logische biblische Basis des Evangeliums. Kapitel 9 bis 11, die anhand von Israel verdeutlichte Theologie der göttlichen Erwählung. Kapitel 12 bis 15, die praktische Anwendung all dieser Lehre auf den christlichen Alltag. Kapitel 16, persönliche Grußworte und Segen. Wir kamen auch auf den grundsätzlichen Aufbau eines Briefs zu sprechen. Er enthält Informationen über den Verfasser, Informationen über den Empfänger des Briefs und vielleicht auch noch einen Betreff, ein kurzes Stichwort zum Inhalt. All das finden wir hier im Römerbrief. Dann verglich ich die Kapitel 1 bis 8 mit einer geistlichen Pilgerreise. Unser Ziel ist Kapitel 8, das Leben, das wir alle führen sollten, das Leben, das wir wohl alle führen möchten. Aber ich sagte auch, man kommt nur durch den Filter dorthin. Erinnert ihr euch? Der Filter ist Kapitel 1 bis 7. Wir haben uns also sozusagen aufgestellt und sind nun bereit, durch den Filter zu gehen. Am Ende der vorigen Lehreinheit sprach ich kurz darüber, wie Paulus sich selbst vorstellt. Zunächst stellt er sich als Sklave vor. Zweitens als Apostel, der speziell für das Evangelium ausgesondert wurde und speziell für das Evangelium, das den Nationen, den Nichtjuden, präsentiert wird. Nun machen wir weiter mit unserem Skript, das ihr ja in Form eines kleinen Booklets vorliegen habt. Beschäftigen wir uns als nächstes mit den Empfängern dieses Briefs. Das ist Teil C in eurer Studienhilfe. Wir werden dann gleich zu Teil B, dem Evangelium, zurückkehren. Was sagt Paulus nun über die Leute, an die sich dieser Brief richtet? Vers 6, 7 und 8. Ich lese diese Verse noch einmal. Ich hoffe, ihr versteht, dass es nichts Schlechtes ist, Bibelstellen zu wiederholen. Ja, es ist sogar außerordentlich wichtig. Früher war ich 5 Jahre lang Rektor eines Colleges zur Ausbildung von Lehrern in Ostafrika. Wir brachten unseren angehenden Lehrern immer bei, Wiederholung ist beim Lehren ein wesentlicher Teil. Und deshalb entschuldige ich mich nie für Wiederholungen. Nun also Römer 1, 6 bis 8. Hier heißt es, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Das Wort berufen ist ein sehr wichtiges Wort. Es gibt Ausschlag darüber, ob wir Christen sind oder nicht. Das geht nun etwas über unser eigentliches Thema hinaus, aber du wirst nicht Christ, weil du dich dafür entscheidest. Du wirst Christ, weil Gott dich berufen hat. Ihr müsst reagieren, liebe Brüder und Schwestern, aber die Initiative liegt bei Gott und nicht bei uns. Er beruft uns. Das Wort berufen könnte man auch mit einladen übersetzen. Gemeinde heißt auf Griechisch Ekklesia, berufen heißt Kletos. Die beiden sind miteinander verwandt. Ekklesia ist eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen wurde. Die Vorsilbe ek bedeutet heraus. Woraus sind wir herausgerufen? Aus der Welt. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind nicht mehr Teil der Welt. Wir sind aus der Welt herausgerufen oder berufen worden. Wenn du zur wahren Gemeinde Jesu Christi gehörst, gehörst du nicht mehr zu dieser Welt. Du kannst nicht zu beiden gleichzeitig gehören. Vers 7. Allen Geliebten Gottes. Auch das dürfen wir nie vergessen. Gott liebt die, die er beruft. Das ist doch eine gute Nachricht, oder nicht? Gott hat uns berufen, weil er uns liebt. Er liebte uns schon vor Grundlegung der Welt. Er hat all diese wichtigen Entscheidungen getroffen, noch bevor die Zeitrechnung begann. Doch nur wenn wir seinen Ruf hören, können wir anfangen, die entsprechenden Erfahrungen zu machen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich von Gott berufen wurde. Ich hatte damals keine intellektuellen Kenntnisse über das Evangelium, ich war Philosoph. der die Bibel wie ein philosophisches Werk las. Doch durch eine merkwürdige Verkettung von Umständen landete ich in einer Pfingstgemeinde. Ich war noch nie in einer gewesen. Ich hatte nicht mal gewusst, dass es so etwas gibt. Ich wusste ja nicht einmal, dass es Leute gibt, die sich Baptisten nennen. Doch in dieser Gemeinde berief Gott mich auf sehr unorthodoxe Art und Weise. Am Ende der Predigt, die ich nicht verstand, sagte der Prediger, jeder, der das, was auch immer das war, möchte, soll bitte die Hand heben. Ich hatte keine Absicht, meine Hand zu heben. Ich war indigniert und ich fand es peinlich, dass mich jemand an einem Ort wie in einer Gemeinde auffordern könnte, die Hand zu heben. Da saß ich also in meiner Soldatenuniform. Grabesstille, keine Hintergrundmusik, nichts, was die Peinlichkeit gemildert hätte. Und zwei nicht hörbare Stimmen sprachen mit mir. Die eine sagte, wenn du als Soldat in Uniform vor diesen alten Damen die Hand hebst, siehst du reichlich dumm aus. Die andere Stimme sagte, wenn das was Gutes ist, warum sollst du es dir dann nicht holen? Ich war wie gelähmt. Ich konnte auf keine der beiden Stimmen reagieren. Dann erlebte ich mein erstes persönliches Wunder. Ich sah, wie mein eigener rechter Arm nach oben ging, ich wusste aber genau, dass ich ihn nicht gehoben hatte. Das war das Erschreckende. Zumindest begriff mein völlig verwirrter Verstand, dass Gott mich wohl gerufen hatte. Irgendwie wusste ich intuitiv, dass ich von nun an nie mehr damit würde rechnen können, dass er mich noch einmal ruft, ich aber eine Entscheidung treffen müsste. Gott sei Dank traf ich etwa 5 Tage später diese Entscheidung. Für mich war es etwas sehr Ernstes und Feierliches, wenn man berufen wird. Ich würde es nie wagen, mit der Berufung Gottes herumzuspielen. Paulus sagt, die Christen in Rom seien von Gott berufen, weil sie von ihm geliebt sind. Sein Ruf ist die Auswirkung seiner Liebe. Er streckt seine Hand aus und sagt, wenn du meine Hand nimmst, hole ich dich aus dem Schlamassel raus, in dem du sitzt. Ich stelle dich auf einen Felsen neben mich. Diese ganze Terminologie kannte ich damals noch nicht, aber er hat es dennoch getan. Dann sagt Paulus in Vers 7, berufenen Heiligen in Rom. Etwas vorher bezeichnete er sich selbst als berufenen Apostel. Paulus sagte über sich selbst, er sei zum Apostel berufen, über jene Christen in Rom sagte, sie seien zu Heiligen berufen. Wenn Gott dich zu etwas beruft oder ruft, wenn Gott dir einen Titel gibt, dann bist du das, was er dich nennt. Du fühlst dich vielleicht nicht so, die anderen Leute sehen dich vielleicht nicht so, doch was Gott dich nennt, wirst du auch sein. Wenn er dich Heiliger nennt, wirst du letztlich ein Heiliger sein. Deshalb fängst du am besten gleich damit an, denn Gott meint es ernst. Dann kommt dieser wunderbare, bekannte neutestamentliche Satz, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was für ein wunderbarer Gruß. Es ist schon interessant, wie oft Paulus in den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefs den Namen Jesus, das Wort Christus oder Messias und das Wort Herr verwendet. Ich denke insgesamt 32 Mal. Deshalb ist der Römerbrief auch so kraftvoll, weil er sich auf das Zentrum konzentriert, nämlich auf Jesus. Immer wenn wir uns vom Zentrum abwenden und uns um etwas anderes drehen als Jesus, weicht die Kraft von uns und wir müssen uns auf menschliche Energie und menschliche Methoden verlassen. Wenn es jedoch unser einziger Wunsch ist, den Herrn Jesus zu präsentieren und zu erheben, sagt der Heilige Geist, ich werde dich überall dort unterstützen, wo du Hilfe brauchst. Beachtet die Reihenfolge, Gnade und Friede. Viele waren schon in Israel. Ihr kennt den typisch hebräischen Gruß Shalom, das heißt Frieden. Doch im neuen Bund kommt vor dem Frieden die Gnade. Gnade ist etwas, das wir uns nicht verdienen können. Wir werden später noch ausführlich darauf eingehen. Gnade ist die kostenlose, unverdiente Gunst Gottes. Wir haben sie uns nicht verdient, wir können sie uns nicht verdienen. Wir empfangen sie einfach. Bevor wir Frieden bekommen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass er uns durch Gnade zuteil wird. Gnade und Friede. Dann sagt Paulus in Vers 8, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller Wegen. Paulus begann seine Briefe fast ausnahmslos damit, dass er Gott für die Menschen dankte, denen er schrieb. Das ist ein wichtiges Prinzip. Ich sage den Leuten oft, wenn du Gott für jemanden nicht danken kannst, dann bete auch nicht für ihn. Ich halte das nicht für legitim. Es gibt nur eine interessante Ausnahme. In der Gemeinde zu Korinth beispielsweise ging vieles durcheinander. Es gab Ehebruch, die Leute betranken sich am Tisch des Herrn und Paulus sagte, ich danke meinem Gott für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist. Nur in einer Gemeinde sagte er das nicht. Wisst ihr in welcher? Bei den Galatern. Welches Problem hatten die Galater? Nicht Trunkenheit, nicht Ehebruch, sondern Gesetzlichkeit. Das war etwas, worüber Paulus wirklich erbost war. Er wusste, dass man gegen alles andere etwas unternehmen konnte, doch ihre Gesetzlichkeit machte ihn wirklich betroffen. Paulus sagt noch etwas über die Christen in Rom. Aufs Erste danke ich meinem Gott, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Natürlich war Rom die große Hauptstadt des Römischen Reichs, das damals diesen Teil der Welt beherrschte. Was auch immer in Rom geschah, hatte Auswirkungen auf das gesamte Römische Reich. Paulus verfolgte beim Missionieren immer das Ziel, die großen Städte, die Hauptstädte, zu erreichen. Anders als einige moderne Missionare ging er nie in die kleinen Dörfer, er fing nicht im Dschungel an. Ich war einmal bei einer Mission, die das tat. Es war so romantisch. Wir trugen Tropenhelme und gingen abseits ausgetretener Pfade, aber wir übersahen das Wesentliche. Die Städte sind die Knotenpunkte. Wenn man eine Stadt erreicht, erreicht man automatisch auch die umliegenden Regionen, da die Städte ausstrahlen. Wenn man die Methoden des Paulus unter die Lupe nimmt, wird deutlich, dass er immer auf das Herzstück abzielte und immer die wichtigste Stadt zu erreichen suchte. Er war noch nie in Rom gewesen, aber er hatte viele Freunde in Rom und war stolz auf die Tatsache, dass das ganze Römische Reich über diese Christen in Rom sprach. Wie schafften sie das? Darauf gibt es viele mögliche Antworten, aber ich glaube, das wichtigste Instrument der Urchristen war ihr persönliches Zeugnis. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier waren Menschen unterschiedlichster Prägung, unterschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft, die alle dasselbe sagten. Diese Person, Jesus, hat mein Leben verändert. Und auf einmal wollte jeder wissen, wer dieser Jesus ist. Sie bekamen eine erstaunliche Antwort. Er war der Sohn eines Zimmermanns, der einige Jahre zuvor gekreuzigt worden war. Aber das war nur ein Teil der Antwort. Sie bekamen auch die Antwort, dass er am dritten Tag von den Toten auferstand. Ich würde sagen, dass von allen unterschiedlichen geistlichen Werkzeugen, die der Urgemeinde zur Verfügung standen und die sie meiner Meinung nach auch allesamt nutzten, das persönliche Zeugnis das effektivste war. Kommen wir nun zum Hauptthema dieser Einleitung, dem Evangelium. Ihr seht in eurer Studienhilfe, dass in Vers 2 bis 4 und 16 bis 17 davon die Rede ist. Lesen wir zunächst Vers 2 bis 4. Vers 1 endet mit den Worten, das Evangelium Gottes. Dann sagt Paulus über dieses Evangelium, dass er, also Gott, durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Ihr werdet feststellen, dass Paulus stets peinlich genau darauf achtete, dass niemand auf den Gedanken kam, er hätte sich dieses Evangelium ausgedacht oder es sei seine Idee gewesen. Ausnahmslos betont er, dass das ganze Konzept des Evangeliums klar und deutlich in den Schriften des Alten Testaments vorausgesagt worden war. Er sagt, wir tun nichts anderes, als das zu erfüllen, was die Schriften bereits gesagt haben. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allem im Umgang mit dem jüdischen Volk. Einige von euch sind vielleicht mit der jüdischen Denkweise nicht so vertraut. Nun, 1979 lebten Ruth und ich fast 3 Monate lang bei einer jüdischen Familie in Jerusalem, die so gut wie kein Englisch sprach. Wir studierten damals an der Hebrew University und suchten uns eine Familie aus, die kein Englisch sprach, weil wir gezwungen sein wollten, Hebräisch zu sprechen. Es war eine interessante Erfahrung. Wir hatten uns noch nie zuvor gesehen. Die Familie war uns über eine Agentur vermittelt worden. Das Ehepaar war Ende 50, Anfang 60 und stammte aus Polen. Beide waren die einzigen Holocaust-Überlebenden ihrer Familie. Anfangs sprachen wir sehr vorsichtig und diskret miteinander. Wir waren sehr höflich und benahmen uns sehr korrekt. Doch nach einiger Zeit brach das Eis. Ich weiß nicht warum, aber eines Tages fragte mich der Mann, wie sind Sie zu dem geworden, was Sie sind? Durch ein Wunder der Gnade Gottes gab ich ihm mein persönliches Zeugnis auf Hebräisch, was nicht einfach war. Er zeigte großes Interesse. Dann erzählte ich ihm die Geschichte meiner ersten Frau und wir gaben ihm das Buch zu lesen. Ich kann euch nicht alles erzählen, aber er sagte etwas, das ich nie vergessen habe. Er kannte natürlich das, was die Juden den Tanach nennen, unser Altes Testament. Er hatte in seinem ganzen Leben noch nie ein Neues Testament gesehen. Als ich sagte, ich würde an das Alte und das Neue Testament glauben, stellte er mir folgende Frage: Wie schaffen Sie diese Synthese aus Altem und Neuem Testament? Die Frage offenbarte mir, wie unterschiedlich unsere Herkunft doch war. Ich kannte keine Bibel ohne Neues Testament. Er kannte keine Bibel mit Neuem Testament. Paulus kämpfte gegen diese Trennung zwischen dem Alten und dem Neuen. Er sagte, alles, was wir im Neuen Testament predigen, hat seinen Ursprung im Alten Testament. Wenn ihr wirklich die Juden erreichen wollt, müsst ihr an den Punkt kommen, an dem ihr ihnen das anhand ihrer eigenen Schriften zeigen könnt. Es gibt ein Evangelium der Beschneidung und ein Evangelium der Nichtbeschneidung. Die Beschneidung sind die Juden. Die Nichtbeschneidung sind die Nationen bzw. die Nichtjuden. Es ist keine andere Botschaft, nur der Ansatz ist ein anderer. Man kann ohne weiteres zu Afrikanern gehen und ihnen Jesus präsentieren. Doch wer zu den Juden gehen will, muss ihnen zeigen, dass dies alles schon vom ersten Buch Mose an verheißen worden war. Paulus achtete, wie gesagt, peinlich genau darauf, dass ihm niemand vorwerfen konnte, er hätte sich da etwas ausgedacht. Es heißt, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Und nun kommen wir zum Kern des Evangeliums, Vers 3. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Bitte denkt daran, dass das Wort Christus die griechische Entsprechung des hebräischen Wortes Mashiach oder Messias ist. Jedes Mal, wenn du Jesus Christus sagst, sagst du, ob du es weißt oder nicht, Jesus, der Messias. Und jedes Mal, wenn du über den Messias sprichst, sprichst du über den Christus. Auch hier besteht eine unglaubliche Kluft. Zahllose Christen und Juden erkennen nicht, dass Christus derselbe ist wie der Messias. Wenn wir Jesus Christus sagen, sagen wir damit Jesus, der Messias. Das Evangelium dreht sich also um eine einzige Person. Um wen? Um Jesus. Und Paulus sagt Folgendes über ihn. Er war der Sohn Gottes und er war auch der Sohn Davids. Er hatte gleichzeitig ein menschliches und ein göttliches Wesen. Vers 4. Er war als Sohn eingesetzt oder ausgesondert worden, und zwar durch einen mächtigen Kraftakt, nämlich die Auferstehung aus den Toten, gemäß dem Geist der Heiligkeit. Nun, Paulus schrieb zwar auf Griechisch, aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass er auf Hebräisch dachte. Wenn man die hebräische Sprache nicht kennt, ist einem das oft gar nicht bewusst. Das Hebräische spricht nicht vom Heiligen Geist, es spricht vielmehr vom Geist der Heiligkeit, Ruach HaKodesh. Wenn Paulus hier Geist der Heiligkeit sagt, meint er meiner Überzeugung nach den Heiligen Geist. Aber er dachte wie ein Jude und das schlug sich auch in seinem Sprachgebrauch nieder. Welche Kraft weckte den toten Leib Jesu wieder auf? Der Heilige Geist. Was bewirkte der Heilige Geist damit? Er erklärte damit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er sonderte ihn damit als Sohn Gottes von allen anderen Menschen, die je gestorben und begraben worden waren, ab. Als Geist der Heiligkeit legte er Zeugnis von der vollkommenen Heiligkeit Jesu ab. Hätte es zu jenem Zeitpunkt im Leben Jesu irgendetwas Unheiliges gegeben, wäre er nie von den Toten auferweckt worden. Doch die Auferstehung bestätigte, dass er wirklich der war, der er zu sein vorgab, nämlich der Sohn Gottes. Und sie bestätigte außerdem seine vollkommene, makellose Heiligkeit. Gott widerrief die Entscheidung von zwei Gerichten. Sowohl ein jüdisches als auch ein römisches Gericht hatten Jesus zum Tode verurteilt und verfügt, dass er nach seinem Tod begraben werden sollte. Es ist schon eigenartig, die Ungläubigen glaubten viel mehr an die Auferstehung als die Gläubigen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Feinde Jesu hatten wirklich Angst für den Fall, dass er von den Toten auferstehen würde. Die Jünger Jesu konnten das nicht glauben. Nach seinem Tod und seinem Begräbnis gingen die jüdischen Anführer zu Pilatus und sagten, wir wissen, dass dieser Betrüger sagte, er werde am dritten Tag von den Toten auferstehen, wir wollen nicht, dass es dazu kommt, könntest du eine Wache für das Grab abordnen? Pilatus sagte, ihr könnt eure Wache haben und ihr könnt das Grab mit dem Siegel versiegeln, damit, sobald der Stein bewegt würde, auch das Siegel gebrochen würde. Diese beiden Gerichte versuchten somit alles, um Jesus im Grab zu halten. Doch am dritten Tag widerrief Gott ihre Entscheidungen im höchsten Gerichtshof des Universums und holte Jesus aus dem Grab. Als die Frauen kamen, sahen sie, dass der Stein weggerollt war. Meine Meinung ist folgende: Ich glaube nicht, dass der Stein weggerollt wurde, damit Jesus aus dem Grab herauskommen konnte. Ich glaube, dass er weggerollt wurde, damit die Frauen sehen konnten, dass das Grab leer war. Kein Stein hätte Jesus bei der Auferstehung im Grab halten können. Vergesst nicht, dass der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu den Kern des Evangeliums bilden. Sobald wir von diesen zentralen historischen Fakten abweichen, haben wir kein Evangelium mehr. Ich muss sagen, dass heutzutage häufig ein Evangelium gepredigt wird, das eigentlich gar kein Evangelium enthält. Das Evangelium besteht aus drei sicheren, einfachen historischen Fakten und unterscheidet sich damit von anderen Religionen, die nur heilige Bücher mit abstrakten Wahrheiten haben. Das Evangelium ist in der Menschheitsgeschichte verankert. Es ist entweder wahr oder falsch. Aber es muss eins von beiden sein. Außerdem wird es durch die menschliche Erfahrung bestätigt. Gott prägte die Menschheitsgeschichte durch Jesus. Er hat uns etwas zur Verfügung gestellt, das sowohl von der Geschichte als auch von unserer persönlichen Erfahrung bestätigt wird. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Ich möchte noch zwei andere Passagen untersuchen, in denen das Evangelium formuliert wird. Ihr werdet sehen, dass alle Stellen denselben Schwerpunkt haben. In Römer 4,23 folgende wird Abraham als Vorbild für all jene dargestellt, die Gott glauben und ihnen Gerechtigkeit zugerechnet wird. Paulus sagt in Vers 24, sondern auch unsertwegen, denen es, das heißt die Gerechtigkeit, zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir werden später noch im Detail darauf eingehen. Für den Augenblick halten wir fest, dass das Evangelium auf drei historischen Fakten beruht, nämlich den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu. Je mehr wir unsere Zeugnisse und Lehren auf diese drei Grundlagen konzentrieren, desto effektiver werden wir sein. Das ist nicht in erster Linie eine Frage der Emotion. Viele Versuche, Menschen emotionell aufzurütteln, werden vielleicht vorübergehende, aber keine dauerhaften Resultate bringen. Wir müssen dem Denken und dem Geist der Menschen diese drei herrlichen Fakten vermitteln. Jesus starb für unsere Sünden, Er wurde begraben und er stand am dritten Tag von den Toten auf. Schlagen wir noch kurz 1. Korinther 15 auf, dieses bekannte, herrliche Kapitel über die Auferstehung. Paulus sagt in den ersten vier Versen: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet. Mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Nun, was hat er überliefert? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Was ist das Evangelium? Versuchen wir, es gemeinsam zu sagen. Christus starb für unsere Sünden. Er wurde begraben, er wurde am dritten Tag auferweckt. Sagen wir es nochmal. Christus starb für unsere Sünden, er wurde begraben, er wurde am dritten Tag auferweckt. Lasst euch von nun an nie wieder von diesen drei großen zentralen Fakten ablenken. Kommen wir nun zu den beiden letzten Versen dieser Passage, mit der wir uns derzeit befassen. Römer 1, 16 bis 17. Paulus sagt: Denn ich schäme mich des Evangeliums Jesu Christi nicht.